SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Ruprecht Polenz. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Sie waren 19 Jahre lang im Bundestag, Mitglied der CDU, kurze Zeit Generalsekretär, waren Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und jetzt Influencer für Demokratie. Traumjob Influencer, titelte das Institut der deutschen Wirtschaft mal. Haben Sie sich gesagt, Mensch, das will ich auch?
Na, ich möchte gerne Menschen überzeugen von Themen, die mir wichtig sind, wo ich denke, da muss man aufpassen oder da liegt eine Chance. Und da sind eben heute die Social Media eine Möglichkeit, wo man das auch in meinem Alter noch machen kann.
Sie waren jetzt auch vergangene Nacht schon fleißig, nachdem gestern Abend US-Präsident Joe Biden über X erklärt hatte, dass er sich nicht um eine weitere Amtszeit bewerben will. Sie gingen ja davon aus, dass das passiert. Wie groß ist das Aufatmen bei den Demokraten?
Ich glaube, das ist schon beträchtlich, weil man ja den körperlichen Verfall sehen konnte. Und man sich auch überlegt hat, also wenn man einen Präsidentschaftskandidaten hat, wo die Menschen das Gefühl haben, naja, vielleicht schafft er es noch bis nächste Ostern, aber nicht für 4 Jahre. Aber wir wollen doch eigentlich einen Präsidenten für 4 Jahre wählen. Dann ist das etwas, was eigentlich die Niederlage vorhersehbar macht. Und die Umfragen waren ja nachher auch so. Aber es war halt klar, wenn er daran festgehalten hätte, wäre er, glaube ich, nicht gestürzt worden, dann wären die Demokraten eben möglicherweise mit ihm da weiter marschiert. Und es ist ja auch so, dass er ein sehr verdienstvoller amerikanischer Präsident ist. Er war derjenige, der Trump, eine zweite Amtszeit von Trump verhindert hat, als er gewählt wurde. Und er hat in seiner Amtszeit Amerika, glaube ich, ganz gut vorangebracht, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Und er war vor allen Dingen auch in den außenpolitischen Fragen, Nahost, aber auch Ukraine, jemand, auf den man sich verlassen kann.
Dennoch war es natürlich auch ein großer Druck, auch ein medialer Druck. Sie als Influencer haben das sicherlich verfolgt. War es der mediale Druck, der am Ende den Ausschlag gegeben hat? War es der Druck der Demokraten? Was glauben Sie?
Na, ich glaube, der letzte Punkt war diese misslungene Debate mit Trump, wo er eben nicht gut ausgesehen hat und wo man dann die Sorge hatte, wie geht das jetzt weiter und wird jetzt die ganze Zeit dann nur noch das Alter von Biden thematisiert. Und wir können gar nicht mehr reden darüber, was Trump für ein Mensch ist. Wir können nicht mehr reden über den Sturm aufs Kapitol. Wir können nicht über seine ganzen...
Na, über Inhalte.
Ja, und eben auch über Inhalte. Aber zu den Inhalten gehört eben auch, in einem Wahlkampf deutlich zu machen, dass Trump für dieses Amt wirklich nicht geeignet ist und dass er Ansichten vertritt, die sowohl für die USA gefährlich sind, aber eben auch, das wird den USA nicht die ganz große Rolle spielen, aber wir müssen es sehen, er wäre eben auch ein großes Risiko für Europa und unsere Sicherheit.
Inwiefern ändert das denn jetzt die Chancen für die Demokraten?
Ich glaube, die Karten werden jetzt neu gemischt. Der Wahlkampf der Republikaner war ganz auf sozusagen, wir nehmen den alten Joe Biden, also das Alter, in den Vordergrund. Und jetzt auf einmal, da gab es jetzt eine nette Schlagzeile, lässt Joe Biden Trump alt aussehen. Und im Vergleich jetzt, wir wissen noch nicht genau, ob es Kamala Harris wird, aber jeder Kandidat, den die Demokraten aufstellen werden, wird vom Alter her 10, 20 Jahre jünger sein als Trump. Und es wird sichtbar. Allein das verändert schon mal. Und die Demokraten stehen jetzt sicherlich vor der Herausforderung, geschlossen jemanden zu unterstützen. Und das ist jetzt auch nicht ganz so einfach, weil man da ja auch breit gefächertes Meinungsspektrum hat. Aber wenn sie eine Siegchance haben wollen, müssen sie das machen. Sie müssen sich jetzt in sehr kurzer Zeit hinter jemandem versammeln. Und nach meinem Eindruck, nachdem sich jetzt auch Obama und auch Bill Clinton für Kamala Harris geäußert haben, wird es so kommen.
Ja, Sie haben Kamala Harris angesprochen. Dennoch, sie gilt ja so als eine, die sich nie so richtig profilieren konnte. Jetzt sind es noch knapp 4 Monate bis zur Wahl. Wie kann das in dieser Zeit gelingen?
Na, sie war nie in der Funktion, in der sie jetzt ist. Und man muss die Funktion auch ausfüllen, die man hat. Und der Vizepräsident hat in den USA eine andere Aufgabe. Also sie hätte auch einen Fehler gemacht, wenn sie dauernd sozusagen wie Biden 1b durch die Gegend gelaufen wäre. Ich glaube, dass sie, wenn man sich ihren Lebenslauf anschaut, das Zeug dazu hat. Und jetzt wird man sehen, wie sie sich in den Diskussionen schlägt.
Auf X und Instagram hatte Joe Biden gestern Abend zunächst seinen Rückzug erklärt. Ruprecht Polenz, Sie selbst nennen sich ja Influencer für Demokratie. Haben Sie dann auch gleich zum Handy gegriffen?
Ja, ich war ja unterwegs im Zug nach Stuttgart und kriegte das also auch sofort mit. Ich glaube, mein ersten Post war 6 Minuten nach der Erklärung von Biden. Ich hatte allerdings abgewartet, bis die ersten seriösen Quellen das auch bestätigt haben. Das ist ganz wichtig, weil viele gehen ja völlig unabhängig, wer die Quelle ist, mit den Dingen um, und das darf man nicht tun.
Es gab ja auch einige Meldungen, die sagten, das stimmt so gar nicht,
genau,
weil es einfach nur auf X und Instagram erklärt worden war.
Richtig, und deshalb musste man noch so ein bisschen warten. Und ich meine, was man natürlich sofort erkennt, ist, die Karten werden jetzt neu gemischt. Und es geht eigentlich jetzt erst richtig los. Und dadurch, dass der Parteitag der Republikaner schon gewesen ist, könnten jetzt, wenn die Demokraten es geschickt anstellen, sie das Momentum bekommen, weil ihre Convention kommt noch. Und das ist dann sozusagen das letzte große Signal vor den Wahlen im November.
Lassen Sie uns kurz bei diesen Social-Media-Plattformen bleiben, weil Sie da schon lange aktiv sind. Seit 2 Monaten ist Donald Trump bei TikTok, hat zudem eine eigene Plattform. Während seiner Amtszeit soll er laut Washington Post mehr als 30.000 Mal gelogen haben. Das konnte da unwidersprochen stehen, denn Facebook hat seine Faktenchecker angewiesen, seine Behauptungen nicht zu überprüfen. Was bedeutet das für die Demokratie?
Das ist etwas, was wir unterschätzen, weil hinter dieser Lügerei steht eine Absicht. Und diese Absicht zielt darauf ab, dass wir nichts mehr glauben, dass wir alles für möglich halten oder dass Wahrheit nichts mehr zählt. Und wenn sich diese Sicht durchsetzt, dann kann man auch niemanden mehr kritisieren, weil es kommt ja nicht mehr drauf an. Und deshalb steht eben einmal diese strategische Absicht dahinter. Und zum anderen will man auch eine sinnvolle Diskussion dadurch praktisch torpedieren. Man kann es eigentlich ganz schön an diesem Vorwurf der Lügenpresse erklären. Der ist ja auch sehr strategisch erhoben und meint, alle Medien würden uns systematisch belügen. Also nicht mal eine falsche Meldung haben, sondern es wäre Absicht und es wäre immer. Und dieser Vorwurf hat ja, glaube ich, schon dazu geführt, dass inzwischen jeder Fünfte, das finde ich erschreckend, jeder fünfte Deutsche, jede fünfte Deutsche glaubt das tatsächlich, dass uns die Medien systematisch belügen. Und das heißt aber, für die eigene Orientierung in dieser Welt, ich bin orientierungslos, denn wir haben ja nur noch etwa 5-6% unserer Orientierung aus persönlicher Erfahrung, der Rest ist medienvermittelt. Und wenn ich jetzt den klassischen Medien gar nicht mehr glauben darf, weil mir das so eingeredet worden ist und weil ich jetzt das wiederum glaube, dann habe ich sowas wie Nebel im Kopf. Und wer mal im Nebel unterwegs war, weiß, da orientiert man sich schwerer als bei Nacht. Und dann spitzt man die Ohren und guckt ob, und hört, ob irgendwo man was hören kann, weil man möchte ja wieder unter Menschen sein und starrt um sich rum, ob irgendwo ein Licht zu sehen ist. Und dann landet man beim grellsten Licht und beim lautesten Schreihals, damit also in Deutschland etwa bei der AfD.
Was macht es denn mit der Einordnung, also Ihr Algorithmus? Wie funktioniert der jetzt gerade im Hinblick auf den Rückzug Joe Bidens? Was erleben Sie da?
Das ist auch ganz interessant. Also seit Musk Twitter übernommen hat, stellt man eine Verrohung in den Diskussionen fest. Er selber hat sich ja nun auch geoutet als Trump-Unterstützer, postet auch unter anderem antisemitische Posts, gerade gestern wieder mit Bezugnahme auf Grenell, der da einen entsprechenden Post abgesetzt hatte. Und ich stelle fest und habe das jetzt heute auch mal transparent gemacht, um zu hören, ob das anderen auch so geht, dass ich amerikanische Accounts, die ich vorher nie in der Timeline hatte, die aber eine sehr große Reichweite haben, jetzt auf einmal sehr stark sehe, wie sie Trump verteidigen und Biden schlecht machen.
Also eine ganz gezielte.
Das ist mein Eindruck. Also ich kann es ja nicht, die Algorithmen sind ja geheim, aber irgendwie wird man ja stutzig, wenn jetzt auf einmal eine da sozusagen geballte amerikanische Öffentlichkeit erreicht, die man vorher gar nicht gesehen hat auf X.
Influencer für Demokratie nennt sich Ruprecht Polenz. Inzwischen 2019 waren Sie laut Magazin Focus der reichweitenstärkste deutsche Politiker auf Twitter. Wie viele Menschen erreichen Sie denn aktuell?
Also man kann das nicht so ganz genau sagen, aber ich bekomme etwa 2000, 2500 Kommentare jeden Tag auf das, was ich mache. Und bei den Views, also Klicks, ist es, glaube ich, so, dass das im Monat zwischen 10 und 15 Millionen sind.
Ja, wir können gerade mal gucken, was an Kommentaren hier bei uns reinkommt. Mhm. Wieland zum Beispiel hat uns geschrieben, bin absoluter Trump-Gegner, aber dass Trump 30.000 Mal gelogen hat, wurde von gefährlichen Medien verbreitet. Wer hat das überprüft? Die Medien? Fragezeichen. Ich glaube nur noch an mich selbst und meinen Partner. Wir hatten es eben gesagt, die Washington Post hat es gemeldet und überprüft. Sie können mehr dazu sagen.
Ja, die Washington Post hatte damals, ich glaube, auch bis auf die Kommastelle, die Zahl der Lügen benannt, glaube ich, waren 32.
Sie haben es in Ihrem Buch auch Tubas aufgeschrieben.
Genau, ich habe das auch als Quelle benutzt. Und man konnte, so genau war die Washington Post dabei, jede einzelne Frage auch nochmal nachprüfen, um was es da jeweils ging. Also ich glaube, sie hat sich schon sehr viel Mühe gegeben. Aber die Zuschrift zeigt eben, wenn ich erstmal etwas nicht mehr glaube, dann kann man mit rationalen Argumenten eigentlich kaum noch was machen. Das ist dann einfach so. Also anderes Beispiel, wer glaubt, Corona sei nur eine etwas schwere Grippe gewesen, der wird natürlich auch nie verstehen, warum man die Pandemie auch mit leider auch mit Grundrechtseinschränkungen bekämpfen musste.
Weitere Schwierigkeit ist, die Inhalte sind kurz, da können schnell Missverständnisse entstehen. Haben Sie ein Rezept inzwischen dagegen?
Ja, man muss schon versuchen, möglichst präzise sich auszudrücken. Aber im Netz kommt eben noch dazu, dass es eine Unkultur gibt des bewussten Missverstehens, damit man dann anschließend draufhauen kann und man greift dann quasi einen Strohmann an, den man erst selber konstruiert hat. Das charakterisiert auch eine Reihe von Diskussionen im Netz. Wichtig ist, und deshalb werbe ich schon dafür, dass man sich auch im Netz engagiert, dass es Möglichkeiten gibt, sich dort für die Demokratie zu engagieren. Niedrigschwellige Dinge, wo man erstmal nur mitliest, die Reichweite von Posts, die man mag, verstärkt dadurch, dass man sie liked. Oder eben auch dann anfängt, in der einen oder anderen Diskussion mit eigenen Beiträgen dabei zu sein.
Ja, aber Sie haben ja jetzt wirklich unglaublich viele Kommentare. Wie wollen Sie darauf eingehen, auf jeden Einzelnen, dass daraus auch nicht Stammtischparolen werden? Wie machen Sie das?
Auf jeden Einzelnen kann man nicht eingehen. Das ist jetzt in meinem Fall klar. Aber man fängt da jetzt nicht gleich mit fast 100.000 Followern an, sondern wenn man neu einsteigt, und dafür werbe ich in meinem Buch, ist der Kreis, den man erreicht, dann erstmal kleiner. Aber selbst wenn es nur 100 Leute sind, muss man sich fragen, wann hat man das letzte Mal vor 100 Leuten eine Rede gehalten? Also man erreicht dann eben schon mehr Menschen. Und mein Wunsch wäre eben, dass diejenigen, die jetzt vielleicht bei den Demonstrationen in diesem Jahr gegen den Rechtsextremismus zur Verteidigung der Demokratie auf der Straße waren und sagen, eigentlich müsste ich noch ein bisschen mehr machen, dass die sagen, ja, das ist eine Form, wo ich mich jetzt auch weiter für unsere Demokratie engagieren kann.
Demokratie ist kein Zuschauersport. Ruprecht Polenz bei uns in SWR1, Leute. Das schreiben Sie in Ihrer kurzen Anleitung zur Verteidigung der Demokratie. Was bedeutet Ihnen persönlich denn Demokratie?
Ja, es bedeutet, dass ich mein Leben, so wie ich es gerne leben möchte, realisieren kann, ohne dass mir der Staat reinredet. Solange ich mit der Art und Weise, wie ich lebe, anderen nicht auf die Füße trete, um das mal so auszudrücken. Also Freiheit heißt, das tun zu können, was einem anderen nicht schadet. Und ich bin sehr glücklich mit meinem Jahrgang. Ich bin Jahrgang 46, bin in die längste Friedenszeit reingeboren, die Deutschland je erlebt hat in seiner Geschichte. Und ich glaube auch, wenn wir uns mal in der Welt umschauen, es gibt wenig Länder, wo man lieber leben wollte, das sollten sich die vielleicht auch mal sagen, denen jetzt alles ganz schrecklich in Deutschland vorkommt.
Aber jetzt sagen Sie ja, Sie sind froh, dass Ihnen der Staat nicht reinredet. Offensichtlich haben viele Menschen den Eindruck, da wird reingeredet, denn nach dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend sind 79% der Befragten weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Können Sie die schlechten Noten nachvollziehen?
Ja, nun muss ich jetzt als CDU-Politiker nicht die Ampel verteidigen. Und ich glaube, dass in der Tat das ständige Streiten in der Regierung die Menschen besonders verunsichert und auch dieses Gefühl, die kriegen nichts vom Tisch. Und wenn sich das nicht ändert, dann wird sich das auch im nächsten Wahlergebnis widerspiegeln. Das ist ja immer auch der Vorteil, dass in einer Demokratie solche Zeiten eben auch sehr schnell korrigiert werden können durch die nächste Wahl. Wichtig ist, glaube ich, dass wir und dass sich die politischen Parteien erkennbar um die Lösung von Problemen bemühen. Dabei sollten sie aber auch nicht verschweigen, wie komplex das manchmal ist. Also wenn wir zum Beispiel jetzt über die Bekämpfung der Erderhitzung reden, dann wird ja schnell deutlich, dass es einmal bedeutet, wir müssen unsere Wirtschaft dekarbonisieren, dass das Geld kostet und dass das die Menschen unterschiedlich stark trifft, dass wir also einen Sozialausgleich brauchen, wie in der Form etwa eines Klimageldes.
Aber da gibt's ja nicht nur Defizite der aktuellen Regierung, sondern auch ihrer Partei, der Union. Also wir können gucken, die Ziele des Klimaschutzgesetzes werden nicht erreicht. Die Maskendeals von Jens Spahn könnten die Steuerzahler im Nachhinein noch 2,3 Milliarden Euro kosten. Dann haben wir einen Kanzler in Erklärungsnot beim Cum-Ex-Skandal. Sind das nicht die Gründe für die Unzufriedenheit?
Ja, und ich glaube, ohne das jetzt irgendwie bagatellisieren zu wollen, die Demokratie ist die Staatsform, die mit solchen Vorkommnissen am besten umgeht. Sie werden angesprochen, wie wir reden jetzt auch darüber. Sie können dadurch auch besser korrigiert werden. Und ich hatte mal ein Gespräch mit dem chinesischen Botschafter und habe ihm gesagt, haben wir über Korruption geredet. Und da habe ich gesagt, ja, das gibt's bei uns auch, aber durch Pressefreiheit werden die Skandale aufgedeckt. Und wenn er in China daran interessiert wäre, Korruption wirklich zu bekämpfen, sollte er freie Presse zulassen. Das wollte er nicht so gerne hören.
Nee, er ist ja auch nicht daran interessiert.
Nein, ja, natürlich. Aber ich sage mal, wenn man sich die demokratischen Mechanismen anschaut, dann sind sie am besten in der Lage, mit Skandalen, mit Fehlern von Politikern umzugehen. Wir regen uns zu Recht auf über Dinge, die nicht gut laufen, aber wir sollten die Demokratie als Werkzeug, um diese Fragen besser zu lösen, nicht über Bord werfen. Das ist der Punkt.
Jetzt haben nur viele Menschen den Eindruck, die sich bereits auch engagiert haben, ach, es bringt doch alles gar nichts, es wird alles noch bürokratischer. Also der Unmut ist einfach unglaublich groß. Wo also ansetzen?
Ganz konkret in der Zivilgesellschaft lernt man, wie schwierig Demokratie ist, aber auch wie erfüllend es sein kann, wenn man beispielsweise im Kinderschutzbund etwas durchsetzt, was nachher vielen Kindern zugutekommt oder bei einer Umweltorganisation es schafft, dass Blumenwiesen angelegt werden, wo früher irgendwie Betongärten oder flacher Rasen war. Gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo man durch eigenes Engagement in der Zivilgesellschaft Dinge positiv verändern kann. Man möchte immer ganz gerne, dass die ganze Welt irgendwie anders ist, so wie man sie sich selber vorstellt. Und wenn man mit ein paar anderen drüber reden würde, würde man feststellen, die Vorstellungen, wie die Welt sein sollte, sind durchaus nicht identisch. Da haben wir sehr unterschiedliche Vorstellungen. Außerdem haben wir nicht die Möglichkeit, an dem Hebel anzusetzen. Aber in unserer konkreten Umgebung können wir was tun. Und wir sollten unser Nichtstun oder unsere Zögerlichkeit nicht dadurch entschuldigen, dass eben vieles sonst nicht so läuft, wie es vielleicht laufen sollte.
Gerade ist Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu unterwegs in die USA, will morgen mit Joe Biden sprechen. Hat das denn jetzt eigentlich, nachdem Biden seinen Rückzug für eine weitere Amtszeit zu kandidieren erklärt hat, einen anderen Stellenwert?
Das denke ich nicht. Es war ja auch klar, es sind sowieso jetzt Präsidentschaftswahlen. Ich glaube, dass Netanyahu voll auf Trump setzt und der Termin bei Biden für ihn also jetzt eher so ein Pflichttermin ist. Wir erleben ja auch in Israel jetzt große Demonstrationen, weil man das Gefühl hat, dass die Strategie, die Netanyahu verfolgt, irgendwie nicht richtig aufgeht. Die Geiseln sind immer noch im Gewahrsam unter der Macht der Hamas. Und man muss sich ja nur mal in die Situation der Angehörigen versetzen. Das ist jetzt bald ein Dreivierteljahr her, dass man da auf Familienangehörige, dass man die nicht mehr hat, dass man sich große Sorgen machen muss. Also da muss sich auch in der israelischen Politik was ändern, denke ich.
Wobei, was würde das bedeuten mit Trump? Denn im Mai hatten die USA Waffenlieferungen an Israel ausgesetzt wegen der israelischen Kriegsführung und den hohen zivilen Opfern. Trump sagt jetzt, nein, es muss mehr Waffen geben, bedeutet ja noch mehr hohe zivile Opfer.
Ja, ich glaube, dass man die Bemühungen eine Lösung richten sollte, die jetzt nicht unmittelbar vor der Haustür steht, aber wo letztlich auch die Palästinenserinnen und Palästinenser sagen können, das könnte für uns auch attraktiv sein und deshalb wenden wir uns von der Hamas ab und wir machen auch nicht mehr alles mit, was die Fatah uns so erzählt. Aber dazu müsste das wäre so meine Quintessenz, die israelische Regierung etwas vorlegen für die Zukunft, durchaus für die fernere Zukunft, was auch für die Palästinenser attraktiv ist. Und diese Gedanken, wenn sich die israelische Regierung überhaupt macht, sind jedenfalls nicht bekannt.
Also betrifft das beispielsweise die Siedlungspolitik, weil die Siedlungspolitik Israels verstößt nach Ansicht des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag gegen das Völkerrecht. Hat das Folgen?
Ob es jetzt Folgen hat auf die israelische Politik, glaube ich, unter Netanyahu eher nicht. Der Internationale Gerichtshof hat festgestellt, was das Völkerrecht immer schon zu den Siedlungen gesagt hat. Und ich glaube auch, dass die Siedlungspolitik dem eigentlichen Ziel Israels, als demokratischer jüdischer Staat im Frieden und Sicherheit mit seinen Nachbarn zu leben, entgegengesetzt ist. Warum? Weil letztlich, wenn man sich die Siedlung anschaut, laufen sie darauf hinaus, dass Israel die Vorstellung hat, unser Land geht vom Mittelmeer bis zum Jordan. Und Jerusalem ist die Hauptstadt. Das heißt, es leben dann etwa gleich viele Palästinenser wie Israelis in diesem Staatsgebiet. Und dann wird es schwierig. Dann ist man eben entweder noch ein jüdischer Staat, aber dann wohl nicht mehr richtig demokratisch, weil man eben die Hälfte der Bevölkerung sind dann nicht Juden. Oder aber man ist eben ein demokratischer Staat und dann wird es schwierig, dem gesamten Staat irgendwelche Formen jüdischer Identität zu geben.
Was müsste jetzt erstmal der nächste Schritt sein, dass man vielleicht auch eine Waffenruhe überhaupt installieren kann? Das wäre ja wichtig für die Bevölkerung.
Ja gut, das würde sicherlich bewerkstelligt und da wird ja auch verhandelt über das Freilassen von Geiseln im Tausch gegen was auch immer. Und in dem Kontext kann man über eine Waffenruhe sprechen. Aber wir hatten ja schon viele Waffenruhen, Waffenstillstände. Wenn es nachher nicht irgendwann wieder den 6. Gaza-Krieg geben soll, muss ich ja irgendwie am Grund Setting,
es muss sich ja auch ein
ändern.
Ziel bilden. Ja.
Muss sich ein Ziel bilden. Und da, glaube ich, ist es nach wie vor die beste Version, Vision für die Zukunft, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, zu überlegen, wie denn eine Zwei-Staaten-Lösung aussehen könnte und dann darauf gezielt hinzuarbeiten. Ja, aber das ist sicherlich eine Sache von Jahrzehnten.
Gucken wir gerade mal rein, was reinkommt von den SWR1-Hörerinnen und Hörern hier. Heiko Meyer hat uns zum Beispiel geschrieben, übrigens, die DLRG Waghäusel hat den Weltrekord im Seepferdchenmachen geholt. Fast 1000 Seepferdchen in 5 Stunden. Also für alle Nichtschwimmer müssen wir das Seepferdchen nochmal erklären. Sie haben eins, Ruprecht Polenz?
Ich habe eins, ja, und unsere Enkel inzwischen auch. Alle jedenfalls, die vom Alter her in Frage kommen. Und das ist doch eine großartige Leistung. Und wer das bewirkt als DLRG-Helferin oder Helfer, der hat doch gemerkt, er kann was zum Positiven verändern. Der wird auch auf unseren Staat anders schauen und nie unterschreiben, man könne nichts verbessern.
Wobei das schon wirklich eine Wahnsinnsleistung ist, weil es gibt gerade beim DLRG lange Wartezeiten. Ja. Es sind viele Kinder, die nicht mehr schwimmen können. Also umso besser, dass das dort geklappt hat. Dann fragt aus Stuttgart, Marina May schreibt uns, wir haben hier keine freie Presse. In den Aufsichtsräten sitzen nur Leute mit Parteibüchern der etablierten Parteien. Wer nicht deren Meinung ist, wird ausgeschlossen und diskreditiert. Was sagen Sie dazu?
Ich denke, dass wir uns in Deutschland wirklich umfassend informieren können. Es gibt... Gehen Sie mal in einen Bahnhofskiosk, da haben Sie die Fülle der gedruckten Medien, Sie haben jede Menge Hörfunk, Fernsehsender und wenn Sie jetzt sich unterschiedlich umhören oder lesen, dann bekommen Sie schon ein ziemlich zutreffendes Bild von der Wirklichkeit.
Dennoch gibt es auch viel Kritik an der Presse, an den Medien?
Ja, die gibt es, weil es werden natürlich auch Fehler gemacht im Einzelnen und nicht immer transparent korrigiert, das stimmt. Aber unterm Strich können wir uns ein ziemlich objektives, genaues Bild von der Wirklichkeit machen. Das ist in Diktaturen anders, wo die Informationsströme staatlich gesteuert werden, wo beispielsweise eben Putin sehr schnell, nachdem er an der Macht war, dafür gesorgt hat, dass alle Fernsehkanäle unter die Regie des Kreml kamen.
Wobei es sicherlich auch Parteibücher und Aufsichtsräte gibt, die danach ausgesucht werden. Also so ganz Unrecht hat sie doch vielleicht gar nicht.
Doch, hat sie eigentlich schon, weil wir ein sehr ausgefeiltes Presserecht haben, was etwa für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nur die Staatsferne organisiert, sondern auch für die Redaktion in Zeitungsverlagen einen gewissen Schutz vor dominierenden Kapitalinteressen. Also die Redaktionen sind auch gegenüber ihren Verlegern geschützt.
Ich weiß nicht, ob Sie jetzt damit nur Medien meint, sondern Aufsichtsräte allgemein und Gremien, wo dann eben nach etwas entschieden wird.
Ja gut, es wird immer nach irgendwas entschieden und Parteien gehören wie Bürgerinitiativen oder sonstige Mitgliedschaften zum gesellschaftlichen Leben dazu. Dass jemand in einer Partei ist, bedeutet ja nicht automatisch, dass er eine falsche Entscheidung trifft.
Nochmal bei dem letzten Punkt, um auch Ihre Meinung aufzugreifen. Wer nicht Ihrer Meinung ist, wird ausgeschlossen und diskreditiert. Haben Sie es erlebt?
Nein, ja auch nicht immer. Also wenn man seine Meinung äußert, gibt es Zustimmung und es gibt Kritik. Und manche, die jetzt sagen, ich kann meine Meinung nicht sagen, die verwechseln die Erwartung damit, dass es nur Zustimmung geben dürfte. Also Meinung sagen kann man immer, aber es ist richtig. Und das ist ja auch gut so, wenn jetzt hier jemand antisemitische Sprüche macht, kriegt er Gegenwind. Es wäre ja schlimm, wenn es anders wäre.
Dennoch muss man einfach sagen, wenn man eine Meinung hat, die vielleicht nicht auch einem Mainstream entspricht, muss man mit den Folgen leben. Das muss man einfach festhalten.
Ja, das auch. Und Mainstream ist aber jetzt auch schon das Umfeld, in dem man sich bewegt. Und da bin ich eben bei dem Punkt, man muss auch Zivilcourage im Alltag zeigen. Und wenn man von etwas überzeugt ist, man hat sich damit beschäftigt, dann muss man auch dafür eintreten. Und dann wird man sehen, das geht auch. Und vielleicht kann man ja auch andere davon überzeugen.
Woran liegt es, dass diese Meinung häufiger vertreten ist als ansonsten?
Naja, manchmal ist das ja auch gut. Also wenn wir noch genauso viele Leute hätten, die an eine flache Erde glauben, wäre schlecht. Und wenn die Zahl der Corona- oder Klimaleugner noch größer wäre, als sie eh schon ist, wäre es auch nicht gut.
Andersrum gefragt, warum gibt es gerade so viel Kritik eben an, ich kann meine Meinung nicht mehr sagen, ich fühle mich damit nicht gut?
Ja, weil es im Moment auch ein bisschen in ist, das zu behaupten. Es wird ja auch von den Leuten in Talkshows behauptet, die man alle 3 Wochen in irgendeiner Talkshow sieht, dass sie sagen, ich könnte meine Meinung nicht mehr sagen.
Ja, Julian Niederrümelin beispielsweise war hier in der Sendung und sagte, ja, es ist schwieriger geworden, eine andere Meinung zu vertreten, weil man wirklich so etwas erlebt wie einen Ausschluss und man wird diskreditiert. Sehen Sie solche Beispiele?
Also ich sehe, dass das behauptet wird. Ich sehe das nicht in der Weise, dass ich denke, dass da was systemisch falsch laufen würde. Natürlich müssen wir an unserer Diskussionskultur arbeiten, dass wir Dinge nicht ad personam diskutieren, also den Menschen angreifen, sondern sich mit seinen Argumenten auseinandersetzen. Da ist viel Verbesserungsbedarf da, das stimmt. Aber die These, man könne seine Meinung nicht sagen, die wird vertreten. Ich glaube auch, dass inzwischen viele Menschen dieser Meinung sind. Ich glaube aber, dass sie sich irren.
Sie haben als ehemaliger Außenpolitiker sicherlich die vergangenen Reisen des ungarischen Regierungschefs Orbán verfolgt. Er reiste nach Kiew, Moskau, Peking und Washington. Und es war eine selbsterklärte Friedensmission, für die es sehr viel Kritik gab. Wie schauen Sie drauf?
Ich sehe es auch sehr, sehr kritisch. Natürlich wollen wir alle, dass der Krieg in der Ukraine aufhört. Aber der einfachste Weg wäre, wenn Putin morgen erklärt, ich ziehe meine Truppen aus der Ukraine zurück, dann wäre der Krieg beendet. Das wird er nicht tun, solange er glaubt, dass er militärisch Erfolg haben kann. Davon ist er nach wie vor überzeugt. Und deshalb ist der einzige Weg, Putin sozusagen in vernünftiger Form an den Verhandlungstisch zu bringen, ihn davon zu überzeugen, dass er militärisch nicht gewinnen kann. Das bedeutet, man muss die Ukraine stärken, dass sie sich verteidigen kann gegen diesen russischen Angriffskrieg. Und das ist das, was jetzt ja auch immer wieder bei uns diskutiert wird, was ich aber absolut richtig und notwendig finde.
Wobei Journalismus ja bedeutet, es gibt auch andere Stimmen zu hören. Und andere Stimmen haben gesagt, naja, man muss den Dialog suchen, also Orbán zumindest eine Chance geben. War es den Versuch wert?
Orbán hat diese Reise ja angetreten, unmittelbar nachdem Ungarn die europäische Ratspräsidentschaft übernommen hat. Und das war Absicht. Er hat den Eindruck erweckt und erwecken wollen, er rede für die EU. Und das hat er nun wirklich nicht getan. Und
dafür gab es dann ja auch gleich Kritik.
Deshalb hat er dann eben auch den Ärger bekommen.
Der chinesische Präsident Xi sprach sich für einen Waffenstillstand in der Ukraine mit anschließenden Verhandlungen aus. Welche Taktik steckt dahinter?
Nun, China ist mit Russland verbündet in dieser Frage, genauso wie der Iran und Nordkorea. Also eine Achse, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Aber man muss es auch eben so sehen, damit man auch die Gefährlichkeit versteht. China möchte schon, dass sich Russland und der Westen in diesem Konflikt gegenseitig schwächen. Russland soll, man widerspricht auch nicht dieser Annexionspolitik Russlands. Schließlich hat man mit Taiwan auch noch etwas vor. Und deshalb, China stützt Russland in diesem Aggressionskurs in der Ukraine. Das gehört zur Wahrheit dazu.
Die große Frage ist, wie geht es weiter? Es gab eine Friedenskonferenz in der Schweiz. Im November soll es einen Friedensgipfel in der Ukraine geben. Selenskyj glaubt, dass dazu Vertreter Russlands kommen sollten. Kippt da etwas gerade in der Ukraine?
Nein, natürlich muss man letztlich den Krieg an einem Verhandlungstisch beenden, aber die Frage ist, in welcher Position nimmt man dort Platz? Und das wird eben durch die militärische Lage entschieden und die Ukraine muss in die Lage versetzt werden und das geht nur mit westlicher Waffenhilfe, mit westlicher Wirtschaftshilfe, Putin militärisch zu besiegen. Nennen wir es mal, wie es ist. Denn nur dann wird Putin von seinem Ziel ablassen, das er ja ganz offen beschrieben hat. Er sagt, es gibt eigentlich gar keine Ukraine, es ist gar kein selbstständiger Staat, das gehört eigentlich zu Russland. Es gibt auch gar kein ukrainisches Volk, das sind alles Russen. Und wer sich nicht als Russe fühlt, ist Nazi. Das ist jetzt im Kurztext die Meinung von Putin zu dem Thema. Und wenn er da nicht auf Granit bleist und aus der Ukraine auch wieder verdrängt wird, dann wird er weitermachen. Und ein Waffenstillstand, der jetzt größere Teile der Ukraine, ein Fünftel ist ja russisch besetzt, unter russische Oberherrschaft bringen würde, wäre nicht nur ein ganz schreckliches Schicksal für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die in diesen Gebieten leben müssten, sondern es wäre ja nur ein Zwischenschritt. Putin würde weiter damit machen, die Ukraine zu destabilisieren.
Also wie schauen Sie auf diesen geplanten Friedensgipfel im November? Was kann der erreichen?
Er kann nur dann was erreichen, wenn sich in der militärischen Auseinandersetzung die Dinge zum Nachteil Russlands verändern.
Wenn man auf die Bundestagsseite schaut, die gibt es nämlich immer noch im Archiv, da wurden Sie als diplomatischer Querdenker vorgestellt. Haben Sie mit dem Begriff inzwischen ein Problem?
Ja, inzwischen natürlich, weil jetzt unter dieser Überschrift Corona und Klimaleugner unterwegs sind. Früher wurde der Begriff benutzt und dadurch kommt er, glaube ich, auch auf diese Seite, um zu zeigen, das ist jetzt jemand, der macht sich seinen eigenen Kopf und überlegt, wie das oder jenes zusammenhängt und kommt dann eben auch zu einer eigenen Position.
Ist der Begriff jetzt für immer schlecht besetzt? Könnte man nicht da wieder hinkommen, dass man sagt, es ist ja auch gut, anders zu denken, um die Ecke denken,
ja,
alles, was
dazu gehört? Aber ich glaube, wenn man sich das mit den Begriffen so anschaut, dann wäre es wahrscheinlich besser, man würde jetzt eine andere Bezeichnung dafür finden.
Jetzt schauen wir mal auf Ihren Werdegang. Als Sie vor 11 Jahren aus dem Bundestag ausgeschieden sind, da sagten Sie, wenn man eine Funktion nicht mehr habe, dann werde man von jetzt auf gleich von ganz vielen Menschen ganz anders gesehen. Was das mit dem Selbstbild macht, das finde ich eine spannende Frage. Haben Sie eine Antwort gefunden?
Also ich hatte ursprünglich vor, ich mache einen dicken Schlussstrich, mache was ganz anderes, lerne Französisch, beschäftige mich mit Photoshop, weil ich gerne fotografiere etc. Hatte aber eben übersehen und das nicht zu Ende gedacht, dass wenn man sein ganzes Leben lang ein politischer Mensch war, dann hört das ja nicht dadurch auf, dass man nicht mehr im Bundestag ist. Ich hatte 2013 dann nicht mehr kandidiert. Und deshalb habe ich dann eben mich über Social Media, aber eben auch über Vorträge, Podiumsdiskussionen weiter mit Politik beschäftigt, mich zu den Themen geäußert. Und natürlich ist es anders, wenn man eine Funktion hat. Als ich Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses war, war mir klar, was immer ich jetzt öffentlich sage, ist nicht nur meine private Meinung, wird nicht nur so wahrgenommen, sondern ich vertrete im Grunde den Deutschen Bundestag, auch den ganzen Ausschuss, auch die unterschiedlichen Fraktionen. Und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, dass in diesen ganzen 8 Jahren es eigentlich nie eine Beschwerde gegeben hat, obwohl ich viele Interviews gegeben habe, wo eine Partei gekommen wäre und gesagt hätte, aber das hast du jetzt sozusagen parteipolitisch missbraucht, sondern ich habe schon versucht, den Konsens, den man hat, auch dann so darzustellen oder einfach außenpolitische Sachverhalte zu erklären.
Wir hören zwischendurch immer mal wieder Ihr Handy. Da ist viel los als Influencer für Demokratie, als der Sie jetzt aktuell tätig sind. Warum ist es heute wichtiger denn je? Wir erleben das auch gerade hier im Studio Feedback, wie es bei uns heißt. Es gibt so viele Meldungen, so viele, die auch sagen, naja, ist auch so mit Argumenten, teilweise unter der Gürtellinie argumentieren in einem rauen Ton, andere, die verständnisvoll sind. Also es scheint so in eine Schwarz-Weiß-Diskussion gekommen zu sein. Bemerken Sie das?
Ja, das ist eine große Gefahr, dass die Polarisierungsstrategien, die ja gezielt auf dieses Ergebnis hinarbeiten, eine Gesellschaft zu zersetzen, Misstrauen zu säen und damit eben auch das Diskussionsklima zu zerstören, dass das Erfolg hat. Und Schwarz-Weiß-Sicht ist immer verkehrt. Jeder weiß, die Welt ist bunt und wenn man es in Schwarz-Weiß-Kategorien sich anschaut, dann gibt es ganz verschiedene Grautöne, um das Bild da zu vervollständigen. Und die Dinge sind eben nicht nur binär oder dual, entweder so oder so, gut oder schlecht, Freund oder Feind. Und jeder, der das propagiert, der will eigentlich einen offenen Diskurs zerstören.
Zeigt natürlich auch, dass Demokratie sehr mühsam ist. Also Sie haben das Zitat von Churchill dann auch bemüht.
Ja, Freiheit ist anstrengend, Demokratie ist mühsam, das Aushandeln von Kompromissen ist schwierig und man kommt auch immer nur stückchenweise voran. Also die Demokratie wird nicht den ganz großen Wurf für irgendetwas in der Regel zustande bringen, sondern man wird schrittweise vorankommen im Wege von Irrtum und Versuch und wieder Irrtum und wieder Versuchen. Aber das ist der einzige Weg, wie wir vorwärts kommen können, weil wir ja eben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben oder niemand, anders ausgedrückt, hat den Anspruch, die Wahrheit zu vertreten.
Woran haben Sie denn gemerkt, dass Sie was erreicht haben für die Demokratie? Können Sie es in irgendeiner Form messen?
Ja, ich glaube, als Kommunalpolitiker, der ich 20 Jahre im Rat der Stadt Münster war, könnte ich Ihnen jetzt eine ganze Reihe Dinge in Münster zeigen, an denen ich schon Anteil hatte, weil ich da mitgewirkt habe. Ich war ja auch 10 Jahre Fraktionsvorsitzender da im Rat. In der Außenpolitik ist es schwieriger, weil da ist es schon schwierig, dass ein Land sagen kann, wo es weltpolitisch irgendwelche außenpolitischen Dinge mit beeinflusst hat. Ich sehe jetzt in den Diskussionen in Social Media, dass es schon einen Unterschied macht, ob man sich engagiert. Ich bekomme natürlich kritische Kommentare, meistens auch etwas mehr immer von denen, die kommentieren, sind eher kritisch. Aber wenn man dann anschaut, wie viele Likes man bekommen hat, dann ist das die 3-4-fache Anzahl. Das heißt, diejenigen, die mitlesen, finden dann eben Argumente, die sie dann hoffentlich in ihren eigenen Diskussionen weiterverbreiten können. Das wäre jedenfalls meine Erwartung, um auf diese Weise Demokratinnen und Demokraten in ihrem Diskurs mit anderen wieder zu stärken.
Dann danke für den Besuch heute Vormittag in Essens, Leute.
Dankeschön.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.